Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Regine
und Stefan
und wünschen euch ein frohes neues Jahr 2019. Ich denke, das kann man immer noch machen am 13. Januar. Wir haben das neue Jahr alkoholfrei gestartet und haben uns nach reichlich Feierei im Dezember überlegt, dass es vielleicht mal eine ganz gute Idee wäre, ein Dry January zu machen, wie es ja auch ganz modern ist eigentlich. Und wir machen es allerdings nicht den ganzen Januar, wir machen es nur bis zum 25.01. bis zum Senatsbockanstich in Hamburg. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben nicht nur gesagt, wir trinken keinen Alkohol, sondern wir gucken mal, was sich so im Bereich alkoholfreie Biere so tut.
Genau, wir stellen jeden Tag ein alkoholfreies Bier vor. Und zwar auf unseren Socials, auf Instagram und auf Facebook. Jeden Tag ein alkoholfreies Bier. Wir sind total happy, dass so viele Brauereien bereit waren, uns Biere zu sponsern. Da sind auch teilweise recht ungewöhnliche dabei. Auch Klassiker aus dem Supermarktregal. Wir haben gedacht, wir gehen da ganz undogmatisch einmal ein bisschen durch. Weil nur Bier jagen macht dann ja am Ende auch keinen Spaß. Manchmal möchte man es ja auch einfach mal unproblematisch irgendwo an der Ecke kriegen. Und das Ganze läuft jetzt 12 Tage, heute das 12. Bier.
Genau, und wir haben erst am 2. angefangen, deswegen heute erst das 12.
Wir nennen es liebevoll den After Christmas alkoholfreies Bier oder alkoholfreien Bierkalender, weil 24 Tage, 24 Türchen. Wir stellen fest, das Ganze fällt uns gar nicht so schwer, einfach deshalb, weil es auf diesem Markt schon so unglaublich guten Kram gibt. Also das ist nicht mehr so verzweifelt und spaßarm, wie man es von früher kennt als Fahrer, als man Fahrer war, wenn man irgendwie seine Freunde zur Disco fahren musste und nur schlimme Sachen trinken musste. Das hat sich tatsächlich stark geändert.
Ja, und der Werbespruch, weil ich gerne Bier mag, wo man immer nur dachte, deine Mutter mag gerne Bier irgendwie, wenn du dieses Zeug trinkst, also dafür sind wir, glaube ich, ganz weit von entfernt. So mittlerweile, es gibt wirklich Sachen, die man wirklich trinken kann, weil man gerne Bier mag.
Genau, die Zeiten haben sich geändert und es gibt inzwischen wirklich richtig gute Biere da draußen. Und eines wird hier in Hamburg produziert, hat den European Beer Star Award gewonnen, die Goldmedaille in der ganz neu geschaffenen Kategorie obergärig alkoholfrei, nämlich Oliver Wesselow mit seinem alkoholfreien IPA, das Ün, übernormal Null. Und da haben wir uns gedacht, wo wir schon hier die alkoholfreien Bierwochen machen, wäre es ja eigentlich ganz cool, dazu auch einen Podcast zu machen. Wir machen jetzt zu diesem Thema sogar zwei. Den ersten, den hört ihr heute und den haben wir zusammen mit Oliver Wesselow gemacht von der Kervida Brauerei und mit Julia Wesselow, die später bei diesem Gespräch dann noch dazu stößt, seine Frau und die PR-Frau im Team unter anderem.
Genau. Und wie immer trinken wir auch Biere, während wir den Podcast machen und diesmal natürlich alkoholfreie Biere. Wir haben diesmal von der Neumarkter Lambsbräu das dunkle alkoholfreie. Das kennt man aus dem Biomarkt unter Umständen. Und dann haben wir noch einen Klassiker sozusagen von Schneider Weisse, mein alkoholfrei Tab 3. Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt und danke nochmal an diese beiden Brauereien, die uns diese Biere auch liebenswerterweise zur Verfügung gestellt haben für diesen Podcast. Aber jetzt würde ich sagen, übergeben wir das Wort an Oliver Wesselow, oder?
Mhm. Moin, ihr seid bei Oli Wesselow in der Kervida Kreativbrauerei.
Genau, wir haben es endlich geschafft. Wir freuen uns tierisch, dass wir es endlich geschafft haben.
Ja, ich freue mich auch.
Schön, dass ihr da seid. Wir holen ja schon länger meine
Audienz. Ja, es ist halt leider immer.
Aber du hast viel zu tun.
Es ist. Manchmal eine Krux und auch der Fluch, den man dann irgendwann da drin hat, wenn man sich selbstständig macht und das halt irgendwie zumindest auch einigermaßen so gut läuft, dass man das hauptberuflich machen kann, dass dann halt eben auch sehr, sehr, sehr viele Sachen damit gleichzeitig anfangen und man dann halt eben vom Bierfahrer über Vertriebler, über Messestand, Betreiber, Geschäftsführer, Brauer, Reinigungskraft etc. irgendwie alles gleichzeitig irgendwie auch mitmachen muss.
Ja. Wir waren erstmal schockiert, wenn man
als
auf den Plan gucken, wie weit es draußen ist, aber wenn man dann erstmal losfährt, merkt man, dass man ist dann total schnell da. Ne? Also
ja, ist das Alter da. Genau, also es ist auf beiden Wegen ist es eigentlich, also wir sind tatsächlich die südlichste Brauerei Hamburgs, südlicher geht es nicht mehr. Also da vorne ist die A7 und direkt hinter der A7 ist Niedersachsen.
Ah ja.
Also
könnte mit ambitionierten Willen rüberspucken, meinst
du? Ja. Nee, aber es ist tatsächlich überraschend gut erreichbar. Also dadurch, dass halt mit den Öffentlichen der Bus ja direkt vor der Tür hält. Oder mit dem Auto halt eben durch den Elbtunnel durch,
20 Minuten
direkt neben der Abfahrt Marmsdorf, ist prinzipiell schon gut zu erreichen. Aber letztendlich ist für den Hamburger die Fahrt nach Harburg ja erstmal über die Elbe rüber, ist erstmal die große Barriere.
Eine Überwindung, eine starke Überwindung.
Ja.
Der Sprung über die Elbe, ja.
Der Harburger sagt ja auch, er fährt in die Stadt, wenn er nach Hamburg reinfährt.
Aber du fühlst dich als Hamburger.
Ja, klar. Also natürlich, also ich bin hier aufgewachsen im Stadtteil, aber Harburg ist Hamburg und
du bist tatsächlich in der Gegend aufgewachsen.
Mhm. Ah ja, okay. Also ist ein Zufall, dass wir jetzt auch so dicht bei den Standort erstmal gefunden haben, oder damals zum Start jetzt. Habe ich verstärkt im Süden gesucht, weil das schon immer noch ein bisschen Ankerpunkt ist. Und als wir damals zurückgezogen sind und mit der Standortsuche angefangen haben, da sind unsere Mädels natürlich als eben hier dann schon auf die Schule gekommen. Und gerade für unsere Ältere, für Lisa, war es einfach auch so, dass wir gesagt haben, die ist jetzt, also bis dahin, ist sie gerade noch in die Vorschule gekommen, hat sie so oft die Schule gewechselt. Mhm. Wir können jetzt nicht, wenn wir jetzt in, keine Ahnung, Norderstedt Brauerei Standort finden, gut, okay, das war nicht mehr Hamburg, aber können wir nicht jetzt nochmal innerhalb von Hamburg umziehen. Ich glaube, Lisa hat ihre ersten 5 Geburtstage in 4 verschiedenen Ländern gefeiert und dann ist auch irgendwann mal gut, muss man tatsächlich mal sagen. Und der Umzug aus Miami zurück, also bis dahin ging es für sie immer, aber dann der Umzug aus Miami zurück, wo sie dann halt eben 3 Jahre halt eben dann im Kindergarten war, das war schon dann hart, weil da war dann so der Punkt, wo sich halt eben schon die ersten nennenswerteren Freundschaften rausgebildet haben. Und das war dann auch ein ganz klarer Punkt, wo wir gesagt haben, das muss dann schon im weiteren Besinn im südlicheren Bereich sein. Das hätte jetzt auch, natürlich haben wir viel, sag ich mal, in Richtung Hafen oder Bille, Hammerbrook, solche Ecken geguckt. Wilhelmsburg natürlich auch ganz, ganz stark damals schon. Mhm. War so mein favorisiertes Gebiet eigentlich. Aber damals haben wir halt einfach die große Hürde gehabt, dadurch, dass wir halt eben 2011, 2012 eigenfinanziert gestartet sind, es gar keinen Sinn gemacht hätte, zu einer Bank zu gehen. Und wenn du dir irgendeine Lagerhalle anmietest und da halt eben erstmal den Boden vorbereiten musst, dass der für Flüssigkeiten vorbereitet ist, dass du Bodenabläufe hast, dass du einen reinigungsmittelresistenten Boden hast, dann hast du schon mal 50.000 Euro im Boden versenkt. Und das war so in etwa unser Startkapital. Das heißt, ich hätte eine Halle gehabt, aber kein Equipment. Und das wäre irgendwie auch keine sinnvolle Lösung gewesen.
Ja. Schwierig.
Ja, genau. Und da hat sich dann irgendwann hier, also beziehungsweise ursprünglich waren wir mit dem Vermieter sogar für ein Neubauprojekt, lustigerweise das Gelände, wo Fiete jetzt auch sitzt, aber er sitzt in dem Altbauteil. Mhm. Und daneben haben die ja einen Neubau gemacht. Und da waren wir ursprünglich im Gespräch, der Architekt, der das dann gebaut hätte, also das wäre eigentlich ein Traum gewesen, weil das wäre dann so einigermaßen nach unseren Bedürfnissen hätte das auch zugeschnitten werden können. Nur hat der Architekt das dann nachher so kaputt gerechnet, weil er meinte, oh, da haben wir Feuchtigkeitssperre im Boden und. Das kostet ja 300.000 Euro extra. Und dann hat der Vermieter gesagt, naja, das müssen wir dann aber halt schon umlegen auf die Zeit. Und dann war der Mietpreis dann bei 9,50 Euro den Quadratmeter netto kalt, wo ich dann sagen musste, so sorry, irgendwie als Startup kann ich das einfach nicht stemmen, das ist nicht drin. Mhm. Dabei kam dann raus, sie sagten, ja, wir hätten dann auch noch in Zinsdorf einen Gewerbehof und da war halt früher eine Molkerei drin und das war das große Plus tatsächlich, dass die Halle halt eben einfach vorbereitet war. Mhm. Die hatten Gefälle zu den Bodenausläufen hin, die hatten rutschfesten Boden, die ist für Lebensmittelproduktion zertifiziert, also mussten wir in der Halle genau gar nichts mehr machen.
Manchmal braucht es Glück.
Ja, genau.
Wie viel Glück braucht man oder wie viel Glück hattest du? bei diesem Projekt?
Ich denke viel. Also ich, ja. Und man braucht auch viel Glück. Also wenn man, also entweder hat man ganz, ganz, ganz viel Geld, oder man braucht halt eben viel Glück auch. Das ist auch viel Glück und sag ich mal, auch vielleicht das Auge und den Mut, gewisse Situationen einfach zu sehen und dann einfach dann nochmal zuzuschlagen und zu sagen, das machen wir halt eben so. Letztes Beispiel ist halt eben auch unser Kühlhaus. Wir haben ja ursprünglich angefangen mit einer offenen Gärung, mit Kühlräumen, weil natürlich fertige zylindrokonische Tanks mit schöner Isolierung und Kühlmänteln drauf und sowas, die kosten halt auch richtig Geld. Mhm. Ich habe damals erstmal auf Richtung Kühlhaus geplant, weil ich dachte, es wird schon günstiger sein. Hatte die ersten Firmen hier die Angebote abgegeben haben und habe schon damit gerechnet, dass es nicht ganz so günstig wird. Aber die waren weit, weit, weit über dem, also das günstigste Angebot, was ich bekommen habe, war weit entfernt von dem, was ich befürchtet hatte in meinen schlimmsten Träumen. Nämlich das günstigste Angebot war 90.000 Euro für ein Kühlhaus. Und ich gesagt, Leute, das haut überhaupt nicht hin. Und war schon drauf und dran, dann zu sagen, okay, dann muss ich doch irgendwie jetzt mal gucken, ob ich von der Bank irgendwo was kriege. Und habe dann zufälligerweise im Internet ein altes Kühlhaus zum Abbau in Gütersloh gefunden für letztendlich 1.000 Euro. Also das ist schon ein Unterschied zwischen 1.000. Also gut, mit hinfahren und noch ein paar Sachen, die wir ausgebessert haben, haben wir jetzt vielleicht insgesamt 10.000 Euro da reingesteckt in das Kühlhaus. Aber das unterscheidet sich eigentlich, abgesehen davon, dass es jetzt ein bisschen älter ist, in nichts von dem, was uns für 90.000 angeboten wurde. Und ja, das ist dann Glück und
Findigkeit.
Und Findigkeit, ja. Man wird auch ein bisschen zum Jäger und Sammler. Das muss man halt eben schon sein. Mhm. Sonst geht es halt eben nicht. Oder man hat, wie gesagt, einfach ganz, ganz viele große Geldgeber im Rücken. Dann geht es sicherlich auch.
Und man muss viel kommunizieren und viel mit Leuten quatschen, oder? Das ist, glaube ich, auch eine Kompetenz, die du mitbringst. Viel Netzwerkbildung, du bist ein Netzwerkbilder in der Branche.
Wie die gute Esther vom Bierland ja mich mal als Rampensau tituliert hat, aber den kann ich wahrscheinlich relativ schlecht widersprechen. Also ja, natürlich gehört das dazu. Aber ich denke, das ist halt eben auch wichtig, wie ich gerade schon gesagt habe. Also wir haben den großen Vorteil, dass wir zu einem emotionalen Produkt jetzt auch wieder Geschichten erzählen können. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man diese Geschichten halt eben auch kommuniziert. Weil dann kommt halt eben auch die Wertschätzung. Wir bewegen uns ja in einem Markt, wo das Produkt einfach, also der Bier ist lächerlich günstig in Deutschland was nichts kostet, ist nichts wert und dementsprechend ist das ja auch in der Wahrnehmung der Großteil der Verbraucher. Mhm. Das heißt, da haben wir sehr, sehr viel Arbeit zu leisten, auch in der Verbraucherwahrnehmung wieder diese Wertschätzung zu generieren. Auch natürlich aus Eigeninteresse, weil natürlich die Produktionskosten in einer kleinen Brauerei um ein Vielfaches höher sind als in einer großen Brauerei. Das kann man halt eben, das muss man halt eben einfach tatsächlich auch über diese Geschichten halt eben erzählen. Mhm. Wohlgemerkt immer wichtig, dass es halt eben echte Geschichten sind und nicht irgendwie keine Marketingblase, kein hohles Gelaber, sondern halt eben, aber es gibt hier noch zu erzählen. Das ist ja das Schöne dabei.
Ja. Du hast ja, wir stehen hier vor drei Regalen voll mit wunderschön gestalteten Flaschen. Du hast ja ein Wahnsinns-Output und du hast irre viele Preise eingeheimst. Letztes Jahr wurdest du noch zur Bierpersönlichkeit 2018.
Genau.
Der Bosse Brauer gewählt. Ja. Was ich mich gefragt habe, als ich mir das alles angeguckt habe, Weltmeister, Biersommelier und so weiter, bringen Preise was oder ist das schön für die Wand? Also bringt das was fürs Renommee und am Ende auch für den Umsatz oder ist das eine Geschichte, die einfach für die persönliche Ehrenwand geeignet ist?
Nein, ich glaube, sonst würden wir dann, da kostet ja Geld die Wettbewerbe, also würden wir nicht dran teilnehmen. Nee, das bringt schon was, das denke ich schon. Das ist sicherlich auch für die, man muss ja immer wieder unterscheiden, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es halt natürlich unsere schöne kleine Craftbeer-Blase gibt, die Leute kennen sich aus und da braucht man das nicht mehr unbedingt. Mhm. Wobei es sicherlich manchmal auch nochmal gewisse Sachen unterstreicht. Aber es gibt ja viele Leute, die neu in diesen Bereich reinkommen und sich erstmal noch orientieren müssen. Und da ist sowas sicherlich auch eine gewisse Orientierungshilfe. Mhm. Das zweifelsohne. Im größeren Bereich merkt man es ja, wie viele Wettbewerbe und Preise es inzwischen gibt. viel und auch ein bisschen zu viel tatsächlich.
Ich finde auch, finde ich in diesem Preis-Dschungel manchmal die Übersicht.
Ja, das ist richtig. Also das ist halt eben auch der große Unterschied dann nachher, was ist was. Also es gibt die Unterscheidung für was für intern zählt, sag ich mal, für einen selbst und vielleicht für Kollegen. Das sind halt in der Tat solche Sachen wie der European Beer Star oder der World Beer Cup. Das sind halt eben Wettbewerbe, wo man selber sagt so, wow, das ist so das Höchste, was man halt tatsächlich erreichen kann. Aber viele, viele andere Preise sind halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, mit der Gießkanne jetzt mal das andere Extrem genannt, die LG-Medaillen. Würde ich mich schämen, also hart daran teilzunehmen oder es halt eben tatsächlich auch auf die Flasche zu malen.
Hallo.
Aber ich glaube tatsächlich, im Supermarktregal ist es für einen Verbraucher wahrscheinlich, oh, Goldmedaille.
Ja, Gold ist Gold, ne?
Also das sind die zwei verschiedenen Ansichten, aber solche Sachen würde ich halt eben nicht mitnehmen. Und die anderen Geschichten, wie du gesagt hast, diese persönlichen Preise, die sind natürlich sehr, sehr nett. Und das ist natürlich die beiden, sag ich mal, persönlichen Preise, die ich jetzt bekommen habe, einmal die Weltmeisterschaft der Biersommeliers, die sowieso sehr, sehr unerwartet kam, die war natürlich eine irre Hilfe zum damaligen Zeitpunkt, weil das natürlich viel Presse gebracht hat und das natürlich auch viel, ich habe immer versucht, das einigermaßen separat zu halten, aber das natürlich trotzdem auch viel mit auf die Brauerei abgestrahlt hat.
Ja. Das hatte ich wahrscheinlich auch zu einer Art Experten dann doch auch.
Na klar, es hat halt immer den Vorteil gehabt, dass es, wie gesagt, ich habe versucht, das getrennt zu halten, also halt eben nicht für die Brauerei auszuschlachten, aber halt schon. Also wie gesagt, es hast ja immer einen gewissen Mitnahmeeffekt, dass dann halt erwähnt wird, Oliver Wessel vorne ja wieder Kreativbrauerei.
Ja.
Und dadurch, oder was das Foto halt eben in der Brauerei gemacht wurde, das ist natürlich dann schon eine gute Hilfe.
Mhm.
Beim Bierbars und Brauer hat mich das tatsächlich sehr gefreut, weil das ja aus einer Umfrage tatsächlich entstanden ist, unter 1000 Journalisten und Personen aus der Bloggern, Podcastern etc. aus der Bierszene. Und das hat mich persönlich sehr gefreut und geehrt natürlich, weil mir sehr, sehr bewusst ist, dass ich manchmal auch relativ kontrovers im Markt unterwegs bin, weil ich manchmal auch ein bisschen laut oder polterig unterwegs bin und meine Meinung gerne sage. Und das natürlich nicht immer nur Freunde generiert. Und ja. Wenn man das dann als Feedback bekommt, dann ist das schön, das zu sehen. Das ist eine tolle Bestätigung. Hat mich persönlich sehr gefreut. Bringen tut die dann tatsächlich nicht mehr großartig was.
Tatsächlich wirst du als durchaus streitbar wahrgenommen.
Das glaube ich schon.
Auch so wahr, aber ich nehme dich immer als diskussionsfreudig wahr. Das heißt,
das hoffe ich sehr. Das ist mein Ansatz, ja.
Das ist, ja, aber nicht zumachen, sondern wirklich diskutieren.
Ja.
Das finde ich, ist dann ja wiederum eine Geschichte, die wertvoll ist. Also insofern kann man, glaube ich, durchaus auch streitbar sein, solange man andere Meinungen noch gelten lässt.
Das klappt, da stimme ich dir voll und ganz zu.
Das klappt hier, glaube ich, schon. Also insofern, aber du bist halt omnipräsent, definitiv. Ich möchte nicht vergessen, genau, hier jemand vorzustellen, der gerade reingekommen ist. Hallo. Wir waren gerade bei den Preisen stehen geblieben, wie viel die überhaupt bringen. Und beim Thema
Storytelling. Da haben wir doch gleich hier. Julia hat doch da den besten Einblick.
Genau, beim Thema Storytelling und Kommunikation. Das ist ja, glaube ich, in diesem Team auch dein Job, oder?
Ja, genau. Also Olli macht das Bier, ich verkauf's. Ich bin ja auch von Hause aus Journalistin eigentlich. Und da war es tatsächlich so, ich meine, als Olli die Weltmeisterschaft gewonnen hat, da war der Prototyp gerade ein halbes Jahr auf dem Markt. Ich glaube, wir hatten daneben noch das Schieber. Also wir waren wirklich sozusagen blutjung. Und wenn du dann schaffst, durch diesen Weltmeistertitel in die NDR Talkshow zu kommen, das und die dann da eben die Biere trinken, das war ganz interessant, weil ich erinnere mich noch, die Bloggerin Hopfenhelden, die war, glaube ich, auch schon gerade relativ jung am Start, die sagte, sie hat irgendwie Nina.
Ach, Nina, Entschuldigung, Nina, ja, Hopfenhelden, ja.
Genau. Verdammt. Die hätte ein wahnsinniges Geschenk auf ihrer Seite gehabt danach, weil alle irgendwie nach Kevita gesucht hatten. Also ja, das ist natürlich enorm. Also was Besseres hätte uns nicht passieren können und da sind wir auch immer bestrebt zu gucken, weil wir eben kein Marketingbudget hatten.
Mhm. Und
eigentlich und haben. Noch nicht haben. Also, dass wir immer versuchen, durch andere Wege für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und ich glaube, da bin ich ganz gut aufgestellt, dadurch, dass ich immer noch weiß, was vielleicht auch gefragt ist und wo wann dann vielleicht auch mal ein Loch ist in der Presse, wo man mal sagen kann, hey, wir haben hier wieder eine spannende Geschichte.
Ich sag mal, da hast du Glück gehabt. Ja, ist ein Profi, gleich mit im Team zu wissen.
Ja, klar, aber das ist Bier.
Du auch, dass du ein Bier
von langer Hand, von langer Hand geplant.
10 Jahre im Voraus.
Kommen wir zu den Bieren zurück und zu dem Alkoholfreien, dass er den European Beer Star in der Kategorie obergärig alkoholfrei mit Goldmedaille gewonnen hat. Die Frage ist, die ist ganz klassisch, wird Juli auch bestätigen, wie kamst du auf diese Idee? Warum ein alkoholfreies Bier?
Ganz einfach, also es ist mal als tatsächlich als Jux entstanden. Aus der Diskussion raus oder aus dem Gedanken raus, dass ich gerne bei den Braukursen oder sowas mal sage, naja, auch den Tipp gebe, fangt mal mit einem Pale Ale, also für Hobbybrauer oder sowas, fangt mal mit einem Pale Ale oder mit einem IPA an, weil da werdet ihr immer mehr oder weniger ein halbwegs trinkbares Resultat rausbekommen. Also da muss man sich schon ziemlich anstrengen, um so ein IPA komplett zu versauen, weil der Hopfen einfach auch sehr, sehr viel abdeckt, muss man halt leider sagen. Also es ist relativ einfach, ein okayes IPA zu brauen. Ein herausragendes IPA ist eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem, man kriegt halt eben was Trinkbares hin. Und aus dem Jux ist mal entstanden, so Moment mal, das müsste man doch eigentlich halt beim Alkoholfreien genauso machen können, dass halt eben das, was beim Alkoholfreien normalerweise immer so mehr nach Bestrafung schmeckt, das können wir doch vielleicht auch mit Hopfen überdecken. Das war der Jux, der ganzen Idee vorausgegangen ist. Ja, das haben wir dann irgendwann mal tatsächlich gesagt, warum nicht? Probieren wir mal aus. Setzen uns in die Tat um. Und es hat hervorragend funktioniert. Also es war dann nachher ja auch ein Zusammengehen von verschiedenen Geschichten. Also ich hatte die Idee für das alkoholfreie IPA, mit der habe ich mich schon länger rumgeschleppt. Wir haben dann 2015 haben wir mal einen Auftrag von Geberit bekommen. Geberit ist Keramik, sag ich mal, Badausstattung, Waschbecken, Toilettenschüsseln etc. pp. Und die haben in dem Jahr so eine relativ große Wanderausstellung gemacht für Architekten und so und haben da irgendwie einen Koch für rangeholt und wollten da, sonst haben sie immer einen eigenen Wein gehabt. Und da sie aber mit Jörg, der für uns inzwischen die Etiketten macht, damals auch schon zusammengearbeitet haben als Künstler, sind sie an uns gekommen und sagten, also machen wir uns. Genau, Jörg Heikhaus, a.k.a. Alex Diamond. Er sagt, nimm doch mal Bier. Prima, machen sie, wollten dann aber auch ein alkoholfreies. Also die haben mich so ein bisschen dazu gezwungen, tatsächlich, das Thema einfach mal aufzugreifen. Da sagt sie, ja, okay. Hab mich damit ein bisschen gedanklich rumgeschleppt und damals haben wir auch schon das Prototyp in Nittenau gebraut. Und als ich halt beim Brauen mal wieder mit dem
Sebastian... Weil hier zu wenig Platz ist.
Genau. Korrekt. Und da habe ich beim Brauen halt eben mit dem Sebastian, also dem Juniorchef von Brauhaus Nittenau, zusammengesessen und genau da über das Thema gesprochen und dachte, ach du, weißt du was, ich habe da gerade vom Institut Romais, die haben da irgendwie ein Verfahren für alkoholfreie Biere, weil normalerweise ist das Problem, ein alkoholfreies Bier herzustellen, gibt es eigentlich zwei klassische Methoden. Entweder entfernt man aus einem leichteren Bier den Alkohol, dafür braucht man aber eine entsprechende Entalkoholisierungsanlage, gibt es wiederum verschiedene Verfahren, kosten aber alle ein irres Geld, weitaus mehr als meine komplette Brauerei, die hier steht.
Und das ist dann, wenn dann da Gärungskohlensäure mit draufsteht als Zutat oder was?
Also nee, das ist bei einem gestoppten Gärer.
Okay.
Beziehungsweise bei der Entalkoholisierung also muss man wahrscheinlich auch Kohlensäure wieder hinterher dazugeben.
Bei den meisten steht irgendwie Gärungskohlensäure drauf, haben wir schon gefragt.
Und oder du hast das entweder entziehst du den Alkohol, dann sind das diese typischen Alkoholfreien, die so richtig dünn und wässrig schmecken, die keinen Körper haben und so daherkommen. Und oder du hast die Möglichkeit, klassisch auch eine sogenannte gestoppte Gärung zu machen. Das heißt, du schmeißt deine Brauerei, eine normale Bierhefe rein, bei ziemlich niedrigen Temperaturen, lässt die so für 24 Stunden gerade mal angären, damit die Definition von Bier erfüllt ist, alkoholische Gärung, muss ja mal irgendwie da gewesen sein. Und dann haust du das ganze Zeug durch einen Sterilfilter, das Ganze hinterher nochmal über eine Kurzzeiterhitzung, dass die Hefe auch bloß tot ist, dass da nichts mehr drin lebt. Und dann hast du halt eben diese sehr grünen, jungen, unrunden, mastigen Biere, die so sehr kantig daherkommen, weil das ist genau das, das ist ein unvergorenes Bier oder unvergorene Würze. Und beide Biere sind halt eben, also beide Stile, beide Herstellungsarten sind halt nicht wirklich doll, muss man ganz ehrlich sagen. Und Davon erzählte er mir, dann sind wir, und er sagte, er hatte mal mit dem Gedanken gespielt, ein alkoholfreies Weizen zu starten. Und darüber sind wir, da haben wir dann angefangen, die Diskussion mit dem Institut Romais aufzunehmen. Die haben dann aber irgendwie so einen riesen Aufwand, die wollten dann erstmal riesen Lizenzgebühren haben und einen Geheimhaltungsvertrag, wo dann irgendwie drin stand, wenn irgendwas davon bekannt wird, dann müssen wir, ohne dass sie einen Schaden nachweisen müssen, per se schon mal 30.000 Euro Vertragsstrafe zahlen. Wo dann irgendwann der Punkt war, Leute, das haut für mich nicht hin. Also wenn da jetzt irgendwie mal was ungewollt was blöd läuft, dann kann ich den Laden dicht machen, wenn ihr 30.000 Euro von mir haben wollt. Dann bin ich einfach fertig. Und damit ist das dann aber halt, weil der Chef vom Institut Romais einfach zu dickköpfig war, hat sich das zerschlagen. Und ich dachte, warte mal, dann war ich halt eben langsam auf der Spur drauf mit den Spezialhefen. Ich habe es auch mal im Studium gehört, aber hat es halt eben nicht mehr parat. Also die bekannteste, die damals halt im Studium auch erwähnt wurde, ist halt eben die Saccharomyces ludwigii. Das ist die erste bekannte Hefe, ich glaube in den 20er oder 30er Jahren schon entdeckt worden, die keine Maltose vergären kann. Wir nennen es immer so ein bisschen Inklusionshefe. hat halt eben eine Maltose-Intoleranz sozusagen. und habe mich dann halt bei sowohl Dömenz als auch Weinstephan als auch meiner Alma Mater, der VLB, in Berlin schlau gemacht und mich da ein bisschen mit den jeweiligen Leuten unterhalten und bin dann in meinem Fall jetzt an der VLB fündig geworden, aber die anderen haben halt eben auch ähnliche Hefen, die dafür halt eben in Frage kommt. Und auf einmal ist es halt eben möglich, ein alkoholfreies Bier ohne irgendwelchen Zusatzaufwand. Der einzige Zusatz, eine Einstellung gibt es, aber herzustellen im Brauereibereich, können wir es ganz normal so herstellen, wie jedes andere Bier auch. Das ist einfach nur, wir müssen sauber arbeiten, aber das ist eine Grundvoraussetzung in der Brauerei. Weil natürlich jede normale Bierhefe, die damit in Verbindung kommt, anfangen würde zu gären, weil der Zucker ist ja da.
Ja.
Also man könnte theoretisch auch eine Flasche UNN nehmen und da ein bisschen Hefe reinbröseln, das nochmal ein paar Tage in den Kühlschrank stellen und dann entsteht auch wieder Bier draus. Und deswegen, das ist die einzige Einschränkung, pasteurisieren wir die Flaschen hinterher halt eben, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Bisher sind zwar alle Rückstellproben sauber, aber ja, und so ist der Werdegang gewesen. Habe es dann ausprobiert und das halt eben lustigerweise beim Prototyp als auch beim UNN waren das in beiden Fällen so Schüsse ins Blaue, wo wir einfach mal gesagt haben, okay, ich habe jetzt eine Idee und ich traue mir schon so, dass ich genug Erfahrung über inzwischen 25 Jahre gesammelt habe, irgendwie eine grobe, wenn ich eine Idee habe, dass ich grob auch in die Richtung komme, wo ich hin will. Aber damit weiß ich, dass es okay wird, aber wie gut es wird, ist natürlich dann immer noch, also einen gewissen, sagen wir mal, 10% Varianz hat man dann natürlich immer noch. Und es ist mir bei beiden Bieren so gegangen, beim Prototyp war es ein Schuss ins Blaue, weil es den Bierstil ja in dem Sinne vorher noch gar nicht gab, wo ich das erste Mal das Bier gezwickelt hatte und gedacht hatte so, wow, okay, das ist ja doch ziemlich cool geworden. Und genau das Gleiche ist mir halt eben auch beim UNN passiert, wo ich wirklich gedacht habe so, ja, okay, das wird schon irgendwie passen, aber wie gut es dann tatsächlich passen würde, hätte ich mir nie zu träumen gewagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit ging das dann halt eben los und hat sich in eine relativ, ich müsste jetzt mal nachgucken, aber ich sag mal, innerhalb von 2 Jahren, würde ich mal sagen, hat sich das UNN sogar am Prototyp vorbeigeschoben. Also UNN ist inzwischen unsere stärkste Sorte.
Ach was, tatsächlich?
Ja. Also weil es offensichtlich den Bedarf nach alkoholfreien Bieren, die lecker schmecken, eindeutig gab. Und ich meine, letztendlich
das auch ist mit dem Export zusammenhängt. Also dadurch, dass das so gut bewertet wurde auf Ratebeer und so, habe ich auch Anfragen aus Australien bekommen, aus Schweden, aus Großbritannien, Schweiz sowieso. Mit denen arbeiten wir schon lange zusammen. Da beim Bierlager, der jetzt auch gleich genommen. Aber eben selbst in Australien ist man darauf aufmerksam geworden.
Das ist super.
Gehen jetzt auch die Paletten hin. Aber es ist interessant, es ist natürlich auch eine Bewegung. Ich weiß gar nicht, ob es das hier schon gibt, aber im Ausland gibt es immer mehr auch so Online-Händler, die sich auf alkoholfreie, ich sag mal, alkoholfreie Spirituosen ist ein Widerspruch, aber
ja. Gibt's auch schon.
Aber auf alkoholfreie Weine und Biere spezialisieren. Hm. Also dann heißen sie Clear Mind, Light Drinkers,
Dry Drinker,
Light Drinkers.
Ja.
Es ist ein tierischer Wachstumsmarkt tatsächlich.
Das scheint so, ja.
Habt ihr das im Hinterkopf gehabt, dass das ein Wahnsinnswachstumsmarkt
ist? Nein, damals überhaupt nicht. Also retrospektiv war es eigentlich so naheliegend, dass wenn man die zwei Wachstum, also zumindest im deutschen Markt, was sind die zwei Wachstumskriterien im deutschen Markt? Also alles geht sackt ab im deutschen Biermarkt. Was wirklich viel Wachstum zeigt, ist das Segment der, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Bierspezialitäten, Kreativbiere und das Segment der alkoholfreien Biere. Mhm. Also wäre es, wenn man jetzt aus Marketing-Sicht geschaut hätte, nur total logisch gewesen, die beiden zu kombinieren.
Aber so arbeitet aber nie drüber nachgedacht. Was heißt in Klammern leider gar nicht, sondern er braut ja, was ihm gefällt. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie im Marketing gucken und sagen, ey Mensch, wir haben jetzt den Markt hier 5 Jahre analysiert und ich glaube, hier ist eine Lücke für das und das. Sondern es geht ja eher andersrum.
Ja.
Und beim UNN wusste bisher ja dann, also bevor es das UNN gab, wusste ja auch keiner so richtig von dieser Lücke.
Das Spannende ist, das Lustige dabei ist ja tatsächlich zu sehen, wie viele danach jetzt auf dieses Thema aufgesprungen sind. Das ist ja letztendlich für uns auch das größte Lob, zu sehen, dass man sagt, okay, alles klar, so falsch können wir damit nicht gelegen haben. Also abgesehen von dem eigenen Erfolg halt eben zu sehen, wie viele Produkte es seitdem wir mit dem UNN gestartet sind, halt eben in der Richtung jetzt gibt. Mhm. Ich hätte es nicht vorher gesehen. Also wir hatten vor und tatsächlich noch drüber unterhalten, bevor es da halt eben rauskam. Also ich bin jetzt mal wirklich gespannt, ob wir jetzt gegrillt werden. Also im Sinne von alkoholfrei im Craft-Bier-Segment, seid ihr total bescheuert, was soll denn das? Alkoholfreie Biere sind ja behindert und so weiter und so fort, kann ich ja gleich Wasser trinken. Hat man ja vorher auch immer mal, gelesen, diese Kommentare, beziehungsweise auch immer noch. Wobei ich jetzt halt eben auch tatsächlich immer, also sieht man ja immer wieder mal, wenn jetzt einer was über das Bier postet, gerade wenn es halt eben außerhalb wiederum unserer kleinen Craft-Bier-Blase ist oder Kreativbier-Blase ist, dass dann wieder Leute drunter kommentieren, alkoholfreie Biere ist ja wie... Weiß ich nicht, es gibt ja immer so lustige Vergleiche dazu. Wo ich tatsächlich sagen muss, ganz ehrlich, ich trinke, das ist immer so ein Missverständnis, finde ich. Klar ist das manchmal ganz lustig, dass man einen leichten Glimmer hat vom Bier trinken, aber das ist nicht meine Motivation, warum ich Bier trinke. Also dann könnte ich mir auch Wodka O reinkippen, der ist günstiger und wirkt schneller, wenn ich einfach blöd werden will. Mhm. Sondern ich trinke Bier, weil es einfach das Getränk ist, was mir einfach am besten schmeckt. Mhm. Und das war früher immer eine Riesenherausforderung, wenn ich dann mal irgendwo der Fahrer war und mal länger mit Leuten zusammensitzt, also in der Gastronomie, im alkoholfreien Segment, naja, du hast halt Wasser, das finde ich aber so spätestens nach dem zweiten Glas extrem langweilig und anstrengend, irgendwie mir einfach Wasser reinzulitern.
Das ist eine freudlose Veranstaltung.
Genau. oder du hast halt eben Limonaden. Aber die sind dann halt eben meistens irgendwann auch nach dem zweiten, dritten zu süß. Dann hast du so einen pappigen Geschmack im Mund. Und Bier ist eigentlich das, was genau eben nicht diese Süße hat, einfach genug Charakter mitbringt. Aber die alkoholfreien Biere, die es bisher einfach gab, waren auch immer eine Bestrafung, muss man tatsächlich sagen. Anstatt irgendwie so, hey, machst du gut, trinkst heute nicht, bist brav, gesund, lala. Anstatt dann irgendwie eine Belohnung zu bekommen, war es ja eher so, oh, nee, nächstes Mal bin ich nicht mehr der Fahrer.
Wie sehr muss man Biertrinker hassen, um sowas rauszubringen?
Ein zutiefst fühlbarer Kompromiss, sagen wir mal, also der Genuss dieses Bieres dann.
Ja. Bei mir war es halt tatsächlich so, dass vor dem UNN, wenn da Veranstaltungen waren, dann habe ich mich immer gefreut, wenn Schneider Weiße mit am Start war, weil man dann wenigstens ein vernünftiges, alkoholfreies Weizen trinken konnte.
Ja, genau.
Und wenn ihr gewusst hättet, wie das einschlägt, das Ün, hättet ihr dann die Umlaute weggelassen, einen anderen Namen gewählt?
Oh. Weiß nicht, vielleicht. das ist ja, ich meine, du hattest ja gerade die Wand auch erwähnt. Das können jetzt natürlich die Hörer nicht sehen, aber da stehen jetzt ja auch sechs Jahre hier wieder hinter euch. Und da kann man ja auch so ein bisschen die Evolution auch der Etiketten sehen. Und das ist ja halt auch mit der Namensgebung beim UNN war es halt eben tatsächlich noch so, dass wir damals noch keine Linie drin hatten, weil wir immer vom Produkt her gekommen sind, weil wir erstmal Bier gemacht haben und dann gesagt haben, ach so, ja, das muss ja irgendwie auch noch einen Namen haben und da muss noch ein Etikett drauf. Und das dann halt eben hinterher kam und wir erst vor jetzt anderthalb, zwei Jahren mit Jörg zusammengesessen haben. Ist schon 3 Jahre her? Nee, vor 3 Jahren kam das UNN erst raus, da hatte es noch das alte Etikett. Egal, also vor einer Weile, zwischen 2 und 3 Jahren, haben wir dann irgendwann angefangen, uns tatsächlich auch mal Gedanken darum zu machen, dass es Sinn macht, wenn die Etiketten ungefähr ähnlich aussehen, im Sinne Wiedererkennung im Regal. Und auch die Namen halt irgendwo eine einheitliche Geschichte erzählen. Also von daher sind das jetzt ja immer Orts-Destinationsnamen auf den Bieren. Aber damals war halt eben UNN schon so etabliert, also das Übernormal Null. Da ist der Gedanke schon dahinter gewesen, aber das fällt bei den meisten halt, oder respektive bei den alten Etiketten stand unter dem UNN, stand ja noch übernormal 0 darunter. Mhm. Das steht bei den neuen jetzt halt eben nicht mehr dabei.
Ja.
Genau, aber das war halt eben damals dann schon so etabliert, dass wir gesagt haben, das sind einfach, also Prototyp, Cheaper und übernormal 0 waren einfach schon so etabliert, dass wir gesagt haben, die Namen können wir nicht anfassen und sie jetzt nochmal ändern in Ortsnamen. Die stehen einfach für sich selber. Genau, lustig wird das jetzt, wenn wir vielleicht tatsächlich mal, wir hatten auch schon mal mit einem US-Importeur gesprochen und der sagte, ja, cool, aber also... Müsst ihr euch einen anderen Namen überlegen?
Das können wir nicht. Wobei, der hat nichts gegen UNN.
Ach stimmt, ja, das war das Thema IPA.
Also UNN, den Namen würde er sogar selber gerne weiter nutzen, weil jetzt durch die ganzen Goldmedaillen kannst du den Namen auch nicht ändern.
Nee, also, das
willst du dann die Goldmedaille drauf tun und sagen, ehemals UNN.
Ja, ich frage mich bloß halt irgendwie bei der internationalen Tastatur auf der Schreibmaschine irgendwie, wo kriegst du denn den Umlaut her? So.
Der ist dann irgendwann weg, genau. Das ist das UN. Genau.
Aber man merkt dann auch wieder, wenn man dann erzählt, weil die fragen natürlich auch, ne, die Australier haben auch gefragt, was bedeutet das? Und wenn du dann sagst, above sea level, dann sagen die, ja, ja, cool. Dann haben die auch wieder eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Warum da? Und vielleicht finden sie es auch schick, weil sie alle wissen, dass das nur die Deutschen machen mit den Umlauten.
Ja, ich meine, guck dir
Motorhead.
Motorhead, die amerikanische Eismarke, die dänisch wirken will, hier Häagen-Dazs, Häagen-Dazs, wie auch immer, auch wer stimmt. Kommt auf sowas, aber alleine dadurch bleibt es halt eben wiederum kleben. Aber das wird wiederum Marketing, denke ich.
Ich denke, es wird nicht am Namen scheitern. Also wir haben tatsächlich die interessante Erfahrung, wir haben hatten uns zwei Flaschen geholt und haben eine so sozusagen verkostet, wie man so verkostet, wo man dann halt wirklich ne, drüber nachdenkt. Und
riechen
und fand es auch super und haben dann tatsächlich mal einfach eins so zum Essen getrunken und beim Trinken zum Essen war auf jeden Fall, das war wie ein normales Bier. Mhm. Also da merkt man weiter überhaupt nichts sozusagen. Also da fällt der Gedanke weg so. Ne?
Ja.
Vorher möchtest du ja immer, hat das jetzt genug Körper und so, das ist das, was man so überlegt. Aber das fand ich ganz, ganz erstaunlich, dass das es beim Essen wirklich super funktioniert hat.
Das ist tatsächlich, also mir auch immer, also A, ich setze das bei Verkostungen, setze ich das auch bewusst immer hinter das Prototyp.
Mhm.
Also ich fange an mit dem Prototyp. Und da, wo ich sonst normalerweise einen Cheaper nehmen würde, also das IPA dann kommen würde bei der Steigerung des Hopfens, nehme ich gerne das übernormal 0, einfach um auch bewusst die Herausforderung anzunehmen, zu sagen, okay, meistens funktioniert ein alkoholfreies so gerade noch, wenn du vorher nichts anderes getrunken hast. Wenn du einmal ein alkoholhaltiges Bier getrunken hast, dann kippen die alle hinten runter. Und das dann bewusst dorthin zu stellen, aber nicht zu sagen, dass es alkoholfrei ist, und erstmal schön über das Bier zu sprechen wie ein IPA und dann mal in den Raum zu fragen, wie denn so die allgemeine Meinung ist, wie viel Alkohol da drin sei. Und wenn du da jetzt nicht wirklich einen Brauer dazwischen hast, der, wenn er genau hinguckt, eventuell noch so ein bisschen das rausfinden kann, keiner darauf, dass es alkoholfrei ist, wirklich keiner. Und das ist halt eben wirklich super. Also das ist wirklich, das übernormal Null ist auch, ich denke, für uns selber privat auch so die Allzweckwaffe, die man immer wirklich trinken kann. Also du kannst es aufbauen, kannst es lecker trinken, du vermisst nichts, es ist nicht eine Alternative, sondern es ist ein Bier, das man gerne aufmachen kann. Für mich war das prägnanteste Erlebnis mit dem UNN, da hatten wir es vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder sowas. Und wir waren auf einer Feier eingeladen bei Freunden, die halt auch ein bisschen Bier von uns da hatten und andere Biere und so weiter. Und ich hatte ein paar Biere vorher getrunken und bin aber halt so, keine Ahnung, drei oder was, und bin halt aber nicht so in diese heute knall ich mir ein Laune gekommen. Und hab gedacht, ach Mensch, das kannst du jetzt mal super ausprobieren. Ohne Not. Weiß nicht, ob Julia gefahren ist oder jemand anderes gefahren ist. Ich musste nicht Auto fahren, hätte auch weiter trinken können. Und habe gesagt, nö, ich steige jetzt um auf UNN. Kein Bock auf Betrunken sein. Und bin umgestiegen, kein Problem. Dich quatscht auch keiner blöd an, weil du hast eine Flasche Bier in der Hand oder ein Glas Bier in der Hand.
Zwischendurch, muss ich ihn rechtfertigen.
Nee, genau. Zwischendurch mit ein paar Kumpels noch mit dem Schnaps angestoßen, Spaß gehabt, nichts vermisst, lecker Bier getrunken und am nächsten Tag keinen Schädel gehabt. Geil.
Super.
Wir haben gestern mit Trink-Uwe gesprochen, die hatten eine lustige Rechnung, wenn sie ihr Bier, dass sie irgendwie hatten 30.000 Flaschen in der ersten Lieferung und die haben dann ausgerechnet, wenn sich das nicht verkauft und da stehen bleibt, müsste jeder das gesamte Jahr 2018 8 Flaschen am Tag trinken, das ist zu schaffen. Dann saufen wir den Kram einfach selber. Die sagten auch so Ähnliches, es ist toll, einfach immer Bier trinken zu können.
Ja,
also,
ja, absolut.
Ja, und die haben es ja so sehr, zumindest der eine Kollege zum anderen Interviewer, sehr marktwirtschaftlich gesehen gesagt, jede Frau hat im Schnitt, wenn sie denn zwei Kinder kriegt, wie 2 Jahre ihres Lebens, wo sie keinen Alkohol trinken darf. Und das ist genau die Zeit für alkoholfreies Bier. Also die Zielgruppe ist einfach da.
Nee, die Zielgruppe ist so oder so da. Wie gesagt, ich denke, es ist halt immer noch, und das wird zunehmen, also das gesamte Gesundheitsbewusstsein verändert sich. Alkohol ist immer verpönter, deswegen wird das halt eben auch in der klassischen Brauwirtschaft schwieriger. Weil halt früher.
Wobei der Spirituosenmarkt boomt, ja. Ne? Also der gesamte Cocktailmarkt ist ja auch ein Wahnsinnswachstumsgebiet.
Ja, aber ich glaube, dass das ein kleiner Unterschied ist, dass du gehst ja weg und genießt was oder du machst dir abends einen Cocktail. Also das klassische Bier gab es ja früher zum Mittagessen, zum Frühschoppen, zu jeder Gelegenheit, wo man jetzt vielleicht ein Wasser oder eine Apfelschorle oder eine Limonade wählt, war es ja eine Selbstverständlichkeit, dass Bier getrunken wurde und dann auch nach ein paar Bier noch Auto gefahren wurde. Also das gehörte ja einfach völlig normal als Getränk dazu. Und Eckstein. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Und dann geht man lieber abends irgendwie, dann macht man sich vielleicht einen schönen Cocktail, wenn man auf dem Sofa sitzt.
Ich glaube, Günther Beckstein hat noch vor ein paar Jahren irgendwie geäußert, wie so, naja, man wird doch wohl noch in die Kneipe gehen können, 2 Maß trinken und dann mit dem Auto nach Hause fahren dürfen. Da habe ich auch gedacht, okay, das denkt man, das ist sehr bayerisch gedacht. Ich glaube,
die Einstellung so ein bisschen geändert oder die Lebensweise.
Ja. Da kommt ihr natürlich genau richtig. Es ist schon ihr geht in den Export, das heißt, der Bedarf ist auch international da. Ihr habt ja einen sehr internationalen Background auch. Von da stand bei uns auch die Frage, wie sieht es denn international aus auf diesem alkoholfreien Markt? Anscheinend auch leer. Also unsere Recherche hat jetzt nicht so viel ergeben.
Auch da kommen immer mehr. Also die Holländer haben was, die Dänen haben jetzt was, die Engländer haben ein alkoholfreies Pale Ale.
Ja, es gibt in England 1 oder 2 Brauereien, die sich komplett auf alkoholfrei spezialisiert haben. Mhm. Die wirklich eine reine alkoholfreie Brauerei, also Kreativbier, Craftbier Brauerei sind. Da ist tatsächlich jetzt
Bewegung.
In den letzten Jahren sehr viel Bewegung reingekommen. Also tatsächlich vor dem UNN waren mir persönlich international nur wirklich 2 Biere bekannt, die im weitesten Sinne in diesen Bereich reinfallen. Das eine ist halt eben von BrewDog, das Nanny State. Mhm. Aber das finde ich persönlich, ich weiß nicht, hattet ihr es schon mit euch in der Verkostung?
Wir haben es gestern.
Wie fandet ihr es?
Ich finde es ganz interessant, es riecht total anders, als es schmeckt. Hm. Also der Geruch schürt Erwartungen so und dann trinkt man es, ist unfassbar bitter. Hm.
Genau.
Ja, es ist dann
nicht so viel.
Nee, es ist dann halt eher wie so Medizin tatsächlich.
Genau.
Man muss deswegen muss es aussehen.
Ich weiß es beim Nanny State nicht. Irgendwer meinte mal, die würden ein Enzym einsetzen, um den Alkohol zu spalten. Da muss ich ja sagen, da bin ich raus. Für mich schmeckt es zumindest wie ein entalkoholisiertes Bier, weil es halt und zeigt genau das Problem von entalkoholisierten Bieren, weil die Bittere bei einem entalkoholisierten Bier viel stärker in den Vordergrund tritt. Und das Bier hat halt eben keinen Körper und die Bittere kracht so derbe rein. Also ich kann Bittere wirklich gut vertragen, aber beim Nanny State ist das halt für mich immer so ein, da trinke ich eins von und das hat so einen Haha-Effekt, aber da würde ich mir kein zweites von bestellen wollen, wirklich nicht. Und das andere ist, ironischerweise, dass ich glaube, Clausthaler Amber, das gibt es in Deutschland nicht.
Das kann das sein, Naturtrüb oder sowas? Es gibt ein Kollege hat mir gerade geschrieben, er hat einen Clausthaler Naturtrüb ausprobiert und fand es sensationell. Ja,
das ist, glaube ich, noch mal ein anderes. Das, okay. Also ich glaube, für Deutschland haben sie jetzt auch noch mal was. Aber das Clausthaler, ich glaube, es heißt Clausthaler Amber, das gibt es im amerikanischen Markt. Mhm. Und da steht sogar drauf, dry hopped with Cascade.
Oh, okay.
Die Flasche, die ich davon bekommen habe, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war, hatte jetzt irgendwie kein phänomenales Hopfenaroma, muss man tatsächlich sagen.
Okay.
Also laut Etikett. Aber das sind so die beiden einzigen Biere, die ich tatsächlich kannte, die es vor dem UNN gab, weltweit tatsächlich, die sich mit dem Bereich alkoholfrei und irgendwie zumindest hopfengestopft beschäftigt haben. Und inzwischen gibt es da, wenn man alleine mal bei Rate Beer reinschaut, gibt es da schon eine ganz schöne Liste tatsächlich. Auch tatsächlich, also in ich glaube, die Polen haben eine ganze, polnische Brauereien haben einige alkoholfreie, die da oben auch rumrangieren. Mikkeller hat ein paar Geschichten dabei, diese Drinking in the Sun-Geschichten. Mhm. Hat die eigentlich gerade auch sowas gepostet über Drinking in the Sun?
Genau.
Mhm. Genau, da gibt's ja ein paar von. Da hat er, glaube ich, auch eine Berliner Weiße von und so eine Art Pale Ale oder was.
Mhm.
Genau. In Schweden gibt es, glaube ich, jetzt auch 1, 2 Brauereien. Nils Oskar macht ein alkoholfreies IPA. Dann gibt es dieses Backyard Brew, das gehört aber zu einer von den großen Gruppen in Schweden. Mhm. Also so ein ich bin klein Spin-off von der eigentlich großen. Ja, und wie gesagt, in England gibt es ein paar. Wir haben irre viele Anfragen tatsächlich aus Belgien und den Niederlanden, ob wir nicht Label-Produkte machen können. Mhm. Die würden gerne, also Rezept sowieso gerne, kannst du mir nicht mal sagen, wie du das machst? Ist klar. Also da bin ich dann...
Open Source.
Genau. Also da halte ich dann doch, also ich gebe gerne Tipps, also auch Anfragen von anderen Brauereien, wo ich immer sage, weißt du was, dass, wenn du ein bisschen nachrecherchierst, kommst du schnell auf die Ludwigii, aber die letzten Schritte musst du dann auch selber machen. Und das Rezept musst du ja auch selber zusammenstöpseln. Aber ansonsten muss ich jetzt nicht direkt meinen Hefestamm verraten. Genau, also davon haben wir tatsächlich viele Anfragen, aber also dafür habe ich gar nicht die Kapazität und halte ich auch nicht für zielführend, da sich selber Konkurrenz zu machen, dann auch noch in den Märkten. Zumal ja teilweise Biere auch schon dahin gehen von uns.
Du sagtest gerade eben, es hat sich vor das Prototyp geschoben. Wie viel braut ihr denn an Ühn?
Wie viel? Da müsste ich jetzt... Was sind das? 800 Hektoliter vielleicht? Sowas?
Was habt ihr insgesamt von Ausstoß?
Wir haben dies Jahr leider nicht ganz die 2000 geschafft. Sind bei 1,7 und ein paar zerschossen, 1.700.
Wollt ihr 2019 denn die 2000 knacken, oder?
Jo.
Das ist krass. Fände ich gut.
Jo. Ja, letztendlich ist es ja, also auch wenn das alles halt eben natürlich viel Spaß und viel Aufwand ist und halt eben nicht ein klassisch geplantes, umso mehr man da reinwächst, desto mehr muss man natürlich auch irgendwann anfangen, auch wirtschaftliche Kriterien zumindest zu berücksichtigen. Und wir sind halt eben auch einfach an dem Punkt, dass wir die Anlage hier, also wir können hier effizient, könnten wir vielleicht 1000 Hektoliter brauen. Und dann ist wirklich Feierabend mit dem, was wir hier von der Anlage her haben. Mhm. Also alles, was wir hier kapazitätsmäßig steigern wollten, würde einfach noch mehr Personaleinsatz bedürfen und das ist dann einfach nicht mehr darstellbar. Also wir sind ja schon in unserem Kreativbiersegment im höheren Preisende unterwegs. Einfach weil wir halt auch wieder dadurch das Thema, wir haben halt eben keinen Finanzier oder dahinter, sondern das heißt, wir müssen einfach aus dem, was wir erwirtschaften, mit dem Bierpreis müssen wir unsere Kosten decken und können halt eben nicht sagen, ich verkaufe erstmal mit Verlust in der Hoffnung, dass ich irgendwann auf eine gewisse Menge komme. Und das macht es dann halt einfach nicht wirtschaftlich. Und da muss man halt irgendwann auch ganz klassisch in Euro pro Hektoliter rechnen, Personalkosten pro Hektoliter. Und von daher müssen wir halt einfach jetzt auch größer werden, um effizienter zu werden. Also das heißt, um uns das dann auch finanzieren zu können, dass wir sagen, okay, und jetzt bauen wir neu. Da sind wir halt eben dran. Und das ist sicherlich ein schöner Start hier. Aber es ist halt eben auch, muss man mal nüchtern betrachten, ein semi-professionelles Hobbybrauer-Equipment, auf dem wir hier arbeiten. Und aus dem Schritt müssen wir halt eben mal rauskommen. Das ist toll zum Lernen. Ich würde die Anlage wahrscheinlich auch immer als Pilotanlage, als Schulungsanlage, so wie sie ist, weiterverwenden in einem Neubau. Aber sie ist halt eben auch sehr, sehr arbeitsintensiv. Und ich glaube, die Jungs und Mädels hier würden sich auch sehr freuen, wenn man nicht mehr mit dem Maischepaddel immer noch mal nachrühren muss und solche Geschichten.
Und wie ist da der Zeitlauf so? Wie stellt ihr euch das vor? Oder habt ihr da schon Ideen, wann denn?
Ja, da rede ich schon. Ich meine, kann ich immer nur beantworten und auch schon seit einer ganzen Weile gerne so schnell wie möglich. Ja. Wir sind inzwischen zumindest schon mal grob mit der Stadt im Gespräch über zwei Grundstücke aktuell. Aber da hängen halt eben noch ganz viele Unsicherheitsfaktoren dran, weil wir können natürlich keine vernünftige Finanzierungsplanung aufstellen, solange wir nicht wissen, wie die Konditionen sind, wie groß das Grundstück ist. Erst wenn ich das weiß, was wir denn wirklich kriegen könnten, dann kann ich halt eben auch wirklich anfangen zu sagen, aha, das Gebäude kann da drauf, das kostet uns das und das. Oder da steht vielleicht schon was drauf und das kostet dann die Anlage, je nachdem, muss man halt eben auch gucken. Also gibt zwar, sage ich mal, so eine ideale Weltvariante, aber und erst wenn das steht, kann ich natürlich zur Bank gehen, und weil dann müssen wir zur Bank gehen. Das ist jetzt nichts mehr, wo wir sagen können, das können wir irgendwie mal selber finanzieren, sondern das ist dann leider ist Bierbrauen, wenn man es vernünftig machen will, erstmal sehr investitionsbedürftig.
Wird es dann in Zukunft auch weitere Sorten an alkoholfreien Kreativbieren geben?
Gerne. Also das liegt, also Julia liegt mir damit natürlich sowieso schon eine ganze Weile in den Ohren. Das hat mich jetzt Aber es ist halt eben tatsächlich die Herausforderung auf der einen Seite, das irgendwo auch kapazitätsmäßig runterzubringen. Und ich glaube, der zweite Punkt ist tatsächlich auch der, dass mir fehlt da bisher noch so der Zündfunke, wo ich wirklich sage, das ist jetzt die Variante, wo ich auch die Vision habe, also wo ich die Skizze dafür habe, dass ich dafür einen Entwurf machen kann, wo ich auch denke, das passt auch hundertprozentig. Weil ich möchte natürlich nichts machen, wo ich dann selber hinterher sage, boah, na, so richtig geil ist es halt eben nicht. Da sind wir halt eben noch so ein bisschen am Rumgucken. Eine andere IPA-Variante wäre halt, glaube ich, jetzt nicht hilfreich, weil die höchstens die eigene, also das UNN dann anknabbern würde. Also sozusagen nur Käufer verlagert mit einem anderen Hopfenprofil meinetwegen. Macht jetzt halt eben erstmal keinen Sinn. Also von daher, da gärt es noch in mir sozusagen.
Wovon träumst du denn, Julia, weil du so grinstest? Hast du eine Vision?
Nee, ich würde einfach das gerne ausbauen, weil ich gerne Bier trinke und eben diesen Reiz, ein geschmackvolles, alkoholfreies Bier trinken zu können, auch gerne auf andere Stile ausweiten würde. Also genauso wie wir jetzt ein Standardportfolio mit 6 sehr spannenden, unterschiedlichen Bieren haben.
Oder? Vorteil? Hast du es mit 10?
Vorteil, okay, dann haben wir 7.
Entschuldigung.
Ja. Also eine Auswahl verschiedener Biere, wo du immer wieder hingreifen kannst und sagen kannst, man, heute habe ich mal Lust nur auf ein dunkles Bier oder auf ein IPA, auf eine Gose. Heute scheint die Sonne so schön, ich brauche was Erfrischendes. Sowas würde ich mir in der Tat auch in der alkoholfreien Variante wünschen. Aber ihr seht, wenn das nicht im Rezeptbuch vernünftig steht, dann gibt es das auch nicht. Also ich will nicht vom Marketing hier ziehen, wie ich will.
Oder vom persönlichen
Bedürfnis. Oder vom persönlichen Bedürfnis, genau. Mit der Bart vielleicht ein bisschen länger, aber...
Hast du nicht irgendwann Geburtstag oder so?
Da hätte ich jetzt wieder ein bisschen Vorlaufzeit.
Geburtstag, meinst du?
Genau.
Ja, also in der Tat, auch die Sandra Ganzenmüller ist ja auch sehr darauf... Die kniet mich ja auch immer schon, dass ich unbedingt mal eine alkoholfreie Gose machen sollte. Ich habe jetzt gerade, irgendwer aus Berlin hatte gerade wieder gepostet, irgendwie, ja, wer wird jetzt dieses Jahr das Erste sein, der eine alkoholfreie Berliner Weiße oder Gose halt eben macht. Das Problem dabei ist natürlich, zumindest, also es ist ja nicht so, dass ich das nicht im Hinterkopf hätte oder noch nicht schon drüber nachgedacht hätte. Und das Problem bei dem Verfahren, was wir verwenden mit unserer Hefe, ist natürlich das Folgende, dass halt eben immer eine gewisse Menge Restextrakt da bleibt. Wenn wir jetzt eine Gose haben oder eine Berliner Weiße, die von ihrer grundsätzlichen Charakteristik hier halt eben total schlank ist und total trocken ist, dann funktioniert das so nicht. Das heißt, die würde automatisch süß werden, weil halt eben einfach der Restzucker noch da ist. Und den kriege ich, also da müsste man mit einem anderen Verfahren rangehen. Also da wären wir halt eben wieder schon beim Thema Entalkoholisierung. Und dafür habe ich halt eben nicht die Möglichkeiten. Und eine süße Berliner Weiße ist irgendwie... Oder süße Gose ist irgendwie, nee, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen die Thematik, und gleiches gilt halt eben auch bei einem, wenn man jetzt irgendwo in den Bereich von einem Porter. Porter könnte noch am ehesten funktionieren, da muss man aber halt trotzdem zusehen, dass die Malzbalance stimmt.
Dass es nicht so durchhaut.
Ne? Ja, genau, das ist halt eben nicht wirklich richtig süß, so hier wird das echte Schokokaramellen, irgendwas. Heavy, schwer, total klebrig wird. Also es muss ja irgendwo noch eine Trinkbarkeit haben. Ja. Weil natürlich sollen Biere, ja, begeistern, ja, überraschen, aber ein Bier muss sich auch dadurch auszeichnen, dass man halt eben nach dem ersten sagen kann, cool, und davon kaufe ich mir jetzt noch ein zweites. Sonst ist das irgendwie halt auch nicht so wirklich wirtschaftlich.
Ja. Zweiter Wachstumsmarkt, einer der Wachstumsmärkte, die auch immer wieder genannt werden, ist ja der Bereich der Biermischgetränke, sprich Radler und so weiter.
Ja. Also nee, also, das ist nichts, also das ist tatsächlich was relativ weit von uns entfernt liegt. Also es gibt ein Projekt, schönen Gruß an Kolja hier. Ich habe mit Kolja noch ein Projekt am Start, wo wir mal was in der Richtung machen wollen, aber es ist halt eben auch aus einem bierseligen Abend raus entstanden. Der Ansatz wäre dann natürlich auch alleine unter dem Siegel des Natürlichkeitsgebots, kann es dann natürlich auch nur eine wirkliche natürliche Limonade sein, die man halt eben herstellt im Sudhaus und nicht irgendwelche Grundstoffe da verwertet. Das heißt, man müsste dann halt eben auch Limonen, Zitronen etc. oder Orangen, was auch immer, einsetzen. Ja, cooles Projekt ist auf der Liste so, die irgendwo, ich hab ja mein schwarzes kleines Rezeptbüchlein, wo auch immer Ideen reinwandern, unter, ja, irgendwann mal, manchmal unfertig, manchmal halt eben auch für irgendwann mal. Das ist aber da definitiv auf der Liste für, wenn ich dann mal Zeit habe, hoffentlich noch in diesem Leben. Kommt das mal. Ansonsten ist das nichts, was mich jetzt wirklich reizt, weil letztendlich können wir auch ohne Zumischungen, also entweder nehme ich direkt Früchte, die ich in normales Bier reinpacke, oder ich habe halt eben auch über die Hopfensorten, kann ich ja schon sehr, sehr viele Sachen tatsächlich ins Bier reinbringen. Von daher sehe ich die Notwendigkeit für ein Biermischgetränk in dem Sinne jetzt nicht wirklich, dass man sagt, ich mache eine Limonade mit Zucker, die ich dem dann dem Ganzen dann halt eben beimische, um einen gewissen Aromaeffekt zu erzielen. Also da schmeiße ich lieber gleich Orangenschalen irgendwie mit ins Bier rein oder Limettenschalen oder Ingwer oder was auch immer. Ein Cider, da habe ich nochmal Bock drauf. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema, aber ich meine, vom Equipment her hat man alles da. Ich habe damals, als wir aus Miami zurückgekommen sind, bevor wir mit Kevida angefangen haben, bin ich ja den Jakobsweg gelaufen, aber an der Küste lang. Also den Küstenweg, und in Nordspanien gibt es wirklich hervorragende, spontan vergorene, ganz trockene Cider. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Aber das ist halt eben auch eins der Projekte, die auf Ja möchte ich gerne mal angehen, wenn ich denn mal Zeit dafür habe.
Die hinten in dem Buch drin stehen.
Genau.
Vor dem Radler.
Aber vor dem Alster, bitteschön. Haben wir immer noch ein Alster.
Auf jeden Fall gibt es da wahrscheinlich auch eine eigene Prägung. Ich glaube, in diesem Fall könnten wir die Inselfrage
auch. Ja, genau. Die Inselfrage ist ja immer, wenn du jetzt ein Bier hättest, was du auf die einsame Insel, das berühmte einsame Inselbier, was du dann da die nächsten Jahre trinken musst, und es darf genau eins sein, so, wenn du nur noch ein Bier trinken dürftest, was würde das sein?
Da sind wir wahrscheinlich bei einem wirklich ausgefallenen Extrem, weil wenn es nur noch irgendwie eins sein darf. Ist das so eine Flasche, die sich immer wieder auffüllt?
Oder ja, was? Die füllt sich von alleine immer
wieder auf.
Ich wollte sie noch aus dem Flugzeug nach.
Ja.
Wir sind sehr flexibel.
Über den Modus kann man noch reden.
Also A, finde ich, bin ich da sowieso Hamburger, das heißt Eigenlob stinkt. Da würde ich schon mal keins von mir jetzt auswählen oder von uns. Das Bier, was mich bisher am meisten, vielleicht hat das auch mit der Zeit zu tun gehabt, ich habe jetzt lange keins mehr davon aufgemacht, ich habe noch eine einzige Flasche davon, was mich am nachhaltigsten beeindruckt hat bisher, war das Firestone Walker 16th Anniversary. Die machen einmal im Jahr eine Anniversary-Edition, wo sie immer einen ihrer Brauer und einen ihrer Winzer zusammen, oder einen Winzer zusammensetzen, die aus den ganzen Bieren, die Firestone so macht, halt eben eine Cuvée herstellen. Das wird dann verkostet und die Sieger-Cuvée wird dann halt eben genauso ausgemischt und hergestellt und nochmal fassgelagert und verpackt. Da ist dann jedem Bier liegt dann auch tatsächlich das genaue Mischungsverhältnis bei. Ich habe diverse Jahrgänge davon, aber die 16. war wirklich so die mich am meisten umgehauen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da reden wir jetzt von dunkel und stark, im Bereich Stout, aber mit diversen anderen Anteilen halt eben noch drin, mit 12% sowas, aber das ist halt eben wirklich was, wo man auch ganz, ganz lange dran genießen kann, aber was halt eben einfach eine irrsinnige Offenbarung biertechnisch ist im Sinne von Komplexität und Vielschichtigkeit.
Bedröhnt unter der Palme liegend.
Na, es geht wiederum, wir sind ja immer noch beim Alkoholfall, es geht nicht um das Bedröhntsein, sondern es geht tatsächlich einfach um die Komplexität. Also, ja, das finde ich wirklich in einem Bier unheimlich spannend, genauso wie zum Beispiel im Rodenbach Grand Cru, finde ich auch hervorragend. Das ist für mich so, aber das ist halt eben sehr, sehr nerdig zugegebenermaßen. Das sind jetzt alles keine Einsteigerbiere, alles andere als das, aber das sind einfach Biere, wo man einfach ganz, ganz, ganz viel drin entdecken kann. Wo man halt eben auch, während sie wärmer werden, während sie ein bisschen atmen, wenn ich jetzt hier Weinbegriffe reinschmeiße, einfach neue Facetten offenbaren und immer noch spannender werden. Und das ist wirklich so das, was mich bei einem Bier am meisten dann halt eben beeindruckt. Muss ich sagen. Und du?
Alles Zeit zu überlegen.
Ja, ich bin jetzt halt am Hin und Her überlegen und mir fällt es unheimlich schwer, mich auf eins zu konzentrieren, weil ich sehe zwei Varianten. Also ich sehe da, ich lebe jetzt ein ganzes Leben lang auf dieser Insel und wir haben immer so ein Alltagsbier, was auch immer Punkt, ja. Im Kühlschrank steht. Das war in den USA, das ist ja eine Barra Pale Ale, was jetzt hier nicht mehr zutrifft, weil es einfach nicht so frisch kriegst wie da. Deswegen ist das nicht so lecker. Hier ist es jetzt tatsächlich
ein guter Punkt.
Für mich das Prototyp und das UNN. Ist die Insel heiß? Ja, ne?
Die Insel ist eher heiß.
Dann würde ich wahrscheinlich das UNN wählen. Wenn ich die gleiche Schiene gehe wie Olli, dass ich sage, okay, ich möchte einfach jetzt nur noch mein Durst löschen, da gibt es eine Wasserquelle, da schmeckt das Wasser hervorragend und ich brauche was für die besonderen Momente, dann wäre es das Ovila von Sierra Nevada, das ist ein Double
ja.
Was die zusammen mit Mönchen in Kooperation brauen. Was ich das erste Mal in San Francisco 2012 genießen durfte und seitdem ist das mein Bier.
Stimmt, ja, das ist ein absoluter Favorit. Aber das ist ein guter Punkt mit dem, also wenn diese Flasche, diese sich selbst auffüllende Flasche, immer brauereifrisches Sierra Nevada Pale Ale hätte. Ja, das ist auch eine Maßnahme. Also letztendlich ist es ja, das
kommt drauf an, wo die Insel liegt. Wenn es die Nordsee wäre, dann würden wir vielleicht
also einen eigenen Kühlschrank sein. Das ist ja wirklich auch das Bier, was uns damals für zum Prototyp inspiriert hat, weil es einfach diese perfekte Balance hinkriegt zwischen Trinkbarkeit und Komplexität. Also das heißt, das ist halt eben, man kann das Bier auch wirklich einfach aus dem Kühlschrank knack, Flasche auf, so dieses, was in den USA als Lawnmower-Bier bezeichnet wird, einfach als Erfrischungsbier trinken und es überfährt einen nicht, es bringt nicht zu viel mit. Aber wenn man ein Bier genießen möchte, hat es trotzdem immer noch genug Charakter, um halt eben nicht langweilig zu sein. Das trifft genau den Punkt und man kann halt eben davon eins mit Genuss trinken oder man kann halt eben auch einen ganzen Sechserträger hintereinander wegtrinken, weil man Bock drauf hat oder auf der Party ist und das ist einfach immer richtig. Das ist schon ein sehr, sehr beeindruckendes Bier, muss man sagen.
Und hinzufügen darf man natürlich, man darf nicht vergessen, inwiefern auch die Geschichte drumherum dich prägt. Also das Pale Ale hat jetzt für uns auch einfach eine enorme Verbindung. Also das hat ja auch so ein bisschen die Tür zu dieser neuen Bierwelt ein bisschen mit geöffnet. Deswegen gibt es ja auch oft die Diskussion, das beste Bier der Welt. Da gibt es ja auch oft, da drehen sich dann irgendwelche Mythen rum und allein deswegen muss es schon gut sein. Und wenn ich dann, West Flatterin ist das ja, ne? Wenn ich da jetzt hinfahre wegen einer Kiste Bier und diesen Aufwand schiebe, dann sage ich ja nicht, oh, voll scheiße geschmeckt. Hinterher.
Oder es halt hier für 18 Euro kaufen.
Ja, und genau. Dann
will ich ja, will ich auch,
ja dass es ja gut schmeckt. Sein. Also insofern ist man da ja auch nicht immer völlig so frei.
Ja.
Julia und Oliver Wesselow, tolles Team, by the way. Da haben sich zwei gefunden, die echt sehr viel wuppen können, gemeinsam.
Super, ja.
Finde ich sehr beeindruckend, wie die das alles so managen, zusammen mit Familienleben und diesem Betrieb und so weiter. Also wirklich ein richtig starkes Team. Ich fand es sehr spannend zu hören, dass das alkoholfreie Bier inzwischen deren Verkaufsschlager ist oder auf dem Weg zu deren Verkaufsschlager.
Ja, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich dachte auch, das ist halt wie das alkoholfreie Segment, gerade im Craftbierbereich, wo man denkt, das ist komplett unterbelichtet.
Kompletter Fehlschluss, ist ein Wahnsinnswachstumsmarkt. Ja. Also wenn man sich ansieht, wie viele, oder wenn sich anschaut, wie viele da jetzt rumtüfteln und versuchen, sich zu platzieren in diesem Markt, da stellt man fest, das ist ein wirklich stark wachsendes Segment, auch im Ausland, also im Export läuft da total viel. und Biermischgetränke, aber da ist Olli ja jetzt nicht so richtig mit voller Begeisterung dabei, wie wir gehört haben. Ja, wir haben Biere verkostet.
Wir haben Biere verkostet, genau, Regine. Das Lamsbräu Dunkel. Und ja, das ist tatsächlich ganz spannend, muss ich sagen. Farbe Coca-Cola, es ist klar, es ist ein stabiler, feinporiger Schaum. In der Nase hat man so eine, ja, so ein bisschen Getreide, aber auch so ein, ja, Kaffeearoma, was eher in so eine Filterkaffee-Richtung geht. Und Antrunk ist es dann tatsächlich süß, mit eben halt auch Kaffeearoma. Es ist leicht wässrig, etwas rezent und hat im Abgang sowas von Malzbonbon, muss ich sagen. Und aber sehr positives, also es legt sich nicht irgendwie komisch pelzig auf den Gaumen, ist wirklich sehr angenehm zu trinken. Und bisher also eins der Biere, die herausstechen im Test, muss ich sagen.
Ja, vor allen Dingen, weil ich bisher von den gängigen Bieren, von denen mit Alkohol, gar nicht so angetan war.
Nee, man hat das ja öfter mal gekauft, weil es halt eben im Biomarkt rumsteht und man mal denkt, ach Gott, was ist denn das hier? Klingt ja ganz spannend und hat mich bisher nie so überzeugt, aber das fand ich tatsächlich mal wirklich so, dass ich denke, ach Gott, das würde ich nehmen, wenn es irgendwo steht.
Ja, wobei ich muss sagen, zu meinen Favoriten, bei denen, die wir jetzt getestet haben, unter denen, die wir jetzt getestet haben, zählt es tatsächlich nicht, aber eher so im Mittelfeld. Aber ich fand es überraschend, ich hätte es mir süßer vorgestellt. Mhm. Also das fand ich tatsächlich überraschend angenehm.
Und ich bin zum Beispiel jemand, der sonst überhaupt nicht gerne ein dunkles trinkt oder so mit Alkohol. Also deswegen war ich auch erst ein bisschen skeptisch, aber das hat mir eigentlich recht gut gefallen.
Dunkel dann bitte nur ohne Alkohol.
Dunkel dann bitte nur ohne Alkohol, genau. Regine, Schneiderweiße, Tab 3.
Schneiderweiße Tab 3. Riecht leicht säuerlich. Hat zuerst so eine goldbraune Farbe. Ich sage mal, wie Spezi mit zu viel Fanta drin. Und hat einen schön stabilen Schaum, sehr feinporig. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Bier zum Vorschein kam, sozusagen. Also eine schöne Schaumkrone. Riecht, wie gesagt, leicht säuerlich in der Nase. Und diese Säure hat man auch klar im Antrunk. Und ja, wie viele alkoholfreie Biere hat es natürlich, also was heißt natürlich, es hat einen leicht leeren Körper, also es ist jetzt nicht total wässrig, aber ein bisschen leer. Im Nachtrunk sind wir bei sowas wie grüner Tee mit Zitronenaroma gelandet. Dieses Zitrusaroma hat man auch in der Nase tatsächlich, mhm, zusammen mit der Säure und auch im Körper. Und im Nachtrunk kommt da so ein leicht bitterer grüner Tee rein.
Ja, wir haben ja eh festgestellt, dass man bei einigen von den alkoholfreien Bieren so einen leichten Teecharakter dabei hat. Also auch bei den stärker gehopften, finde ich, ist bei mir immer so eine Assoziation von Zitronentee oder vielleicht sogar Instant-Zitronentee. So bei den, wo halt eben so ein bisschen zitrusstärkere Hopfensorten drin sind.
Ja. Und wir haben festgestellt, viele schaffen es inzwischen, Alkohol ist halt ein guter Träger. Diese Vollmundigkeit oder diesen vollen Körper durch den Mangel an Alkohol, der da entsteht, da hat man ja eben diesen leeren Körper im Bier dann doch oft mit gutem Hopfen zu kompensieren. Mhm. Das Ün haben wir natürlich auch gekostet. Ihr findet es auch auf Facebook und Instagram im Test. Und das ist natürlich zu Recht ein absoluter Gewinner. Ja. Beim European Beer Star, der schafft es, also Olli hat es da sehr gut geschafft, das zu kompensieren. Das ist wirklich vollmundig und ist so ausgewogen, hat so viele Aromen drinne. Das ist wirklich eine Freude, das zu trinken. Es gab Kommentare, du merkst nicht, dass da kein Alkohol drinne ist. So weit würde ich tatsächlich nicht gehen wollen. Das merkt man dann schon irgendwie, aber es fehlt mir nichts, wenn ich das trinke.
Genau, das muss ja nicht schlimm sein.
Das ist absolut top. Mhm. Und jetzt haben wir noch Termine. Nicht ganz so viele, weil wir hören uns ja bald schon wieder. Aber ich möchte erinnern an den Senatsbockanstich am
25.01.
Korrekt.
Im Museum für Hamburgische Geschichte.
Jawohl. Und dieses Mal ist sogar ein Senator dabei. Schaut euch mal die Website an. Es gibt wohl noch ganz, ganz wenige Restkarten, wenn ihr Interesse habt. Dann haben wir schon im Februar, 15. bis 16. Februar, die Braukunst Live 2019 in München. Weil der Hobbybraumarkt ein so boomender ist, wird es da auch ganz viel zum Thema Heimbrauen geben. Und am 28.3. bis zum 14.4. sind die Bambirla, die Bamberg Beer Weeks 2019. Wir sind ja demnächst auch in Bamberg, allerdings ein bisschen früher.
Ja.
Aber ich denke, wir werden auch so nicht verdursten.
Ich glaube, es ist in Bamberg auch schwierig.
Ich glaube auch. Und dann kommen wir zum Teaser unseres kommenden Podcasts, der dann nächste Woche schon live gehen wird.
Ja, wir haben ja am Anfang schon erwähnt, dass wir noch ein zweites Bierlabel in dem Falle besucht haben, und zwar Uwe. Die sitzen in der Schanze und kommen aus einer ganz anderen Ecke, sind nämlich nicht aus der Brauecke, sondern eher so aus der Ecke, wir wollen etwas Leckeres ohne Alkohol machen.
Die drei Musketiere sind das. Einer darf kein Alkohol mehr trinken und zwei Freunde steigen ein.
Genau. Und die haben auch ganz interessante Sachen erzählt. Und genau, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Der dürfte nächsten Sonntag online sein.
Jawohl, wir tun unser Bestes.
Ansonsten.
Kein Druck.
Kein Druck, genau. Schaut auf unsere Facebook-Seite, Instagram, Website. Wir haben das entsprechend wieder alles aufbereitet und stellen.
Hopcast.de
und stellen jeden Tag jetzt im Januar ein alkoholfreies Bier vor.
Und dann gibt es auch noch unseren Newsletter. Den könnt ihr abonnieren. Der kommt dann gratis zu euch ins Haus geflattert unter hopcast.de. Und der informiert euch über das, was wir vorhaben, was so los ist in der Bierszene. Und es sind auch immer mal wieder Verlosungen dabei, Termintipps. Also ganz spannende Geschichten. Der spammt euch auch nicht zu. Der kommt, soll eigentlich monatlich erscheinen. Also insofern alles ganz easy und angenehm. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Nicht nur den Newsletter, sondern bitte auch gerne den Podcast. Gerne auch bewerten. Also jede Bewertung hilft, damit wir ein bisschen sichtbarer werden. Und gerne abonnieren, freuen wir uns natürlich auch. Dann verpasst ihr keine Folge. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir hören uns bald wieder.
Und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ahoi.